Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Mein Name ist Jan-Martin Viada.
Und ich bin Patrick Honecker. Wir haben heute eine Wissenschaftlerin zu Gast, deren ganze Karriere sich eigentlich immer nur um dasselbe Thema gedreht hat, die akademische Bildung. Ihre Erforschung, ihre Modernisierung und ihre Bereitstellung für Menschen aller Altersstufen und in allen Lebenslagen sozusagen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Ada Peller, Direktorin der Fernuniversität Hagen.
Ja, freue mich sehr, dabei zu sein heute.
Ja, wir freuen uns, dass Sie dabei sind bei uns, Frau Pellert. Ja, Sie sind Österreicherin, wie man unschwer hören kann an den ersten Worten. Jetzt sind Sie Präsidentin einer Universität am Rande, fast schon mitten im Ruhrgebiet und nicht irgendeiner Universität, sondern der Fernuniversität in Deutschland. Das reicht auch, dass man sie die Fernuniversität nennt. Das ist ja auch Ihr Name, weil andere in der Form gibt es gar nicht. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man da hin? Sie haben Betriebswirtschaft studiert in Graz und in Wien. Und dann ist die Frage, wie kommt man von der Betriebswirtschaft zum Thema Bildung? Wie kommt man von der Betriebswirtschaft zum Thema Studium und zum Thema Weiterbildung, Frau Pellert?
Also angefangen hat das mit einem Studium eben der Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Unternehmensführung, Organisationsforschung waren da schon so meine Themen. Und dann kam ich nach der Promotion an ein interdisziplinäres Institut, das sehr stark postgraduale Studien, also wissenschaftliche Weiterbildung gemacht hat in Studiengängen. Und das waren irgendwie zwei prägende Erfahrungen. Zum einen Interdisziplinarität, also ja, Sie kennen das Beaumont, die Welt hat Probleme und die Universität hat Fächer. Und da habe ich schon gemerkt, aha, da gibt es irgendwie ein Potenzial, was die Universität als Organisation noch nicht so erschließt. Und dann bei der Weiterbildung bin ich eben auf Studierende getroffen, die schon viel Berufserfahrung gehabt haben und trotzdem noch einmal postgradual studiert haben. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist eigentlich ein unglaublicher Schatz, deren Erfahrungen auch als sozusagen Impuls für die Forschung, ja, für, also das hat mich dann schon beschäftigt. Und ich habe mich dann zunehmend einfach auch mit der Universität als Organisation beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, so eine spannende Einrichtung. Ich finde, Gesellschaften brauchen Universitäten. Aber warum in Gottes Namen ist sie so organisiert, wie sie organisiert ist? Ich sah da also als Organisationsfrau sozusagen einigen Optimierungsbedarf. Und das hat mit diesen Themen Weiterbildung und Interdisziplinarität zu tun. Und da habe ich irgendwie Feuer gefangen für diese Mission des lebensbegleitenden Lernens. Ja, dass ich mir denke, ja, in verschiedenen Lebensphasen brauchen Menschen einfach einen unterschiedlichen Mix, ja, an Beruf, Privat- und Bildungsleben.
Und das Interessante ist dann sind Sie irgendwo von der Reflexion über Organisation und über Bildungsmanagement hingekommen zur Organisationsentwicklung und Bildungsmanagement, in dem Sie dann losgelegt haben. Sie waren, wie gesagt, Professorin dann für Weiterbildungsforschung und Bildungsmanagement an der Donau-Universität in Krems. Und dann sind Sie gegangen nach Berlin damals, waren Präsidentin der neu gegründeten Universität für Weiterbildung. War das der entscheidende Sprung, zu sagen, so, ich will jetzt selber Organisation gestalten?
Ja, genau. Das hat noch einen Tick früher begonnen, weil ich kurz nach meiner Habilitation über die Universität als Organisation oder die Kunst, Experten zu managen, wollte ich das natürlich jetzt mal ausprobieren. Und da wurde ich 99 Vizerektorin an der Universität in Graz, eben für Personalentwicklung, Lehre, Frauenförderung und war wieder Fisch im Wasser, weil ich das jetzt ausprobieren konnte. Und das hat mich dann schon sehr beschäftigt und das waren die Jahre, in denen das Thema Hochschulmanagement plötzlich überhaupt ja ein Thema wurde, ja, dass man Organisationen wie Universitäten auch weiterentwickeln kann. Und das hat mich dann begleitet. Also Sie haben, Herr Honecker, zu Recht gesagt, die akademische Bildung ist etwas, wofür ich brenne in allen ihren Ausformungen. Aber das Zweite ist natürlich so das Thema Organisationsentwicklung. Wie müssen wir universitäre Organisationen auch gestalten, ja, damit sie diesen Bildungsauftrag richtig gut erfüllen können. Und das war so meine Reise über verschiedene Einrichtungen, große, kleine, private, öffentliche, und bin sehr froh, dass ich an der Fernuniversität gelandet bin, weil das natürlich die Number One ist beim Thema lebensbegleitendes Lernen. Und da zieht man doch auch gerne von Berlin nach Hagen.
Sie haben jetzt den Begriff Bildung angesprochen. Das ist ja ein hochkomplizierter Begriff, vermutlich im Mittelalter irgendwie ins Deutsche eingeführt worden, hat was mit Bildimago zu tun, ist aber auch durch Wilhelm von Humboldt nochmal in diese akademische Welt hineingeführt worden, diese Einheit, die wir dort haben an der Universität. Was bedeutet eigentlich akademische Bildung oder Bildung als solches?
Also Bildung, das ist ja wirklich ein Begriff, den Sie nur im Deutschen finden, umfasst immer, dass es offensichtlich um mehr geht als reine Wissens- und Informationsgewinnung. Es hat immer den Aspekt der Entwicklung der Person. Ja, und diesen Aspekt der Persönlichkeitsbildung verwenden wir ja auch sehr stark. Ich glaube, das ist das eine, was die deutschsprachige Diskussion auch auszeichnet. Und das andere ist einfach diese Rückbindung an Forschung. Die Humboldtsche Idee war ja diese Einheit von Forschung und Lehre. Ich glaube nur, die muss sozusagen jede Generation neu erfinden und neu definieren, dass man die auch spürt und lebt und das nicht nur bei der Rhetorik bleibt.
Sind Sie ja an der Fernuniversität, die einzige Fernuniversität in Deutschland. Und man denkt ja immer bei Bildung auch so ein bisschen an die Universitas, an die Gemeinschaft. Genau. Wenn man über den Campus läuft, Sie sagen oft, es ist die größte deutsche Universität, aber viele Menschen trifft man ja nicht auf ihrem Campus, oder?
Nein, weil wir das Studium zu den Menschen bringen und nicht umgekehrt. Also wir haben ja seit fast 50 Jahren die Erfahrung, wie organisiere ich ein zeit- und ortsunabhängiges Studium und drehe sozusagen den Spieß um und überlege, wo bewegen sich Menschen, wo sind sie in ihrem Leben, in ihren verschiedenen Lebensphasen und wie kann ich in dieser Lebensphase jetzt ein Studium integrieren. Das heißt nicht, dass sich diese Menschen auch physisch begegnen sollen. Wir haben Blended Learning, das ist mir ganz wichtig. Also man muss einfach schauen, für welchen Inhalt ist welche Methode das Richtige. Und manchmal und sehr oft ist es ein gut begleitetes Selbststudium. Dann gibt es kollaborative Online-Möglichkeiten und dann gibt es natürlich den physischen Ort der Begegnung. Da sage ich nur immer, da muss man dann einfach, wir haben ja Campus-Standorte von Berlin bis Stuttgart, eine gute Idee haben, warum sich Menschen treffen. Weil ich meinen Kollegen von den Präsenzunis dann oft sage, allein die Vorstellung, man sperrt 700 Menschen des Morgens ins Audimax, führt noch nicht automatisch zur Persönlichkeitsbildung.
Oder eben genau dann auch unter Umständen zum Gegenteil. Dann nämlich, wenn die Leute nicht freiwillig hingehen, sondern das Ganze eher hassen, als dass sie wirklich gerne da sind. Fernuniversität Hagen, da reden wir jetzt eigentlich über Weiterbildung oder reden wir über grundständige Bildung an der Stelle? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Sie werden wahrscheinlich sagen, beides.
Genau. Genau. Also ich denke, zum einen ist ein ganz großer Auftrag, die Fernuniversität ist ja zunächst mit einem eher komplementären Bildungsauftrag sozusagen gegründet worden. Ja, jenen Menschen, die aus den verschiedensten Gründen nicht so einen Zugang zum klassischen Präsenzstudium haben, eine Möglichkeit zu eröffnen. Da hat sie eine, glaube ich, wichtige, auch der Bildungsgerechtigkeit dienende Funktion. Und da ist es ein Einführen, und da ist es grundständig, in das Denken einer Disziplin. Ja, in Politik, Wissenschaft, Philosophie, Wirtschaft. Da ist nur die Form eine andere. Ja, die Menschen sind zu 80% berufstätig oder haben irgendwelche Betreuungspflichten, sind nicht vor Ort. Da muss ich überlegen, wie kann ich das Studium so organisieren, dass ich die Menschen erreiche. Und dann gibt es natürlich auch vieles, was weiterbildend ist. Also viele haben ja einen ersten Abschluss und wollen sich dann weiterentwickeln. Also mich fasziniert die Mission der Universität, weil ich erlebe, wie sich Menschen mit unserer Hilfe immer wieder neu erfinden. Und für das ist für mich einfach eigentlich die Mission einer Universität im 21. Jahrhundert. Und das ist dann eine Frage, was bezeichnet man da als Erstausbildung und was als Weiterbildung. Wichtig ist, dass man immer wieder Bildung in sein Leben integriert und sich professionell, beruflich oder eben ganz privat und persönlich weiterentwickelt.
Frau Peller, Sie sind etwas wie so eine Entwicklungshelferin. Ja. Es geht immer darum, sich weiterzuentwickeln. Und da interessiert mich sofort dieses Thema Lifelong Education, Lifelong Learning. Das ist ja nicht neu, das gibt es schon seit 50, 60 Jahren. Und ich weiß mal, mir hat jemand gesagt, oh, Lifelong Learning, das klingt so ein bisschen wie lebenslang im Gefängnis sein. Hat sich die Haltung in der Gesellschaft so ein bisschen dazu verändert, sich immer weiterzuentwickeln?
Also individuell habe ich oft das Gefühl, wenn ich so unsere Studierenden sehe, ja, die haben sich ja auf den Weg gemacht. Also die machen das. Da sage ich immer, wir reden alle davon und da gibt's auch welche, die tun's. Ja, also, aber ich glaube, dass wir immer noch strukturell irgendwie glauben, wenn wir das Wort lebenslanges oder lebensbegleitendes Lernen dreimal aussprechen, damit ist es auch schon erledigt. Das haben wir doch jetzt schon betont und gesagt und jeder, und dann bleibt das in dieser Rhetorik hängen. Also, dass das jetzt eigentlich die Arbeit dann erst beginnt, wenn man überlegen muss, was braucht's da an Rahmenbedingungen, damit das wirklich ein Programm ist. Ja, also da glaube ich, sind wir schon Schritte weiter, aber da ist noch viel Luft nach oben.
Das ist ganz spannend. Also die Rahmenbedingungen, da könnte man sagen, die sind in Deutschland zum Teil ziemlich schlecht. Also Sie haben vorhin gesagt, eigentlich weiß man manchmal nicht, ob es grundständiges Studium oder Weiterbildung ist. Die Grenzen sind fließend. Von der Abrechnung her ist das ja anders, nicht? Also sobald wir in den weiterbildenden Bereich hineingehen, ist eine Zahlungspflicht da. Und darum ist zumindest rein finanzrechtlich gesehen die Abgrenzung extrem streng. Entweder man ist Fisch oder Fleisch. Und das ist sicherlich auch durchaus ein Problem, oder?
Das ist ein Problem. Vor allem ist das keine kohärente Politik des lebenslangen Lernens. Also wir überlegen intensiv bis 25, ne, muss alles frei sein und ja, keine Beiträge. Und da gibt es eine hitzige Diskussion. Was dann im Lebensalter zwischen 25 und 75 passiert, das überlassen wir eigentlich dem Individuum. Und das ist nicht gut, weil da kommt es zu so einem Matthäus-Prinzip, ne? Die haben, denen wird gegeben. Also da gibt es die Gefahr einfach eines Divides in der Gesellschaft, die eh schon gut ausgebildet sind, haben das auch für sich entdeckt und kommen dann schon auf den Geschmack und erleben das. Oder aber die das Glück haben, einen Arbeitgeber zu haben, der drauf schaut. Aber was passiert einfach mit den viel vulnerableren Zielgruppen oder jene, die wir einfach brauchen für die Weiterentwicklung wirtschaftlich oder sozial?
Wie lösen wir das? Das ist ja wirklich ein ganz zentraler Punkt. Eigentlich dient Weiterbildung eher dazu oder sollte sie dazu dienen, neue Chancen zu eröffnen, Lebenschancen zu eröffnen. Tatsächlich führt Weiterbildung eher noch dazu, an vielen Stellen die Kluft auf dem Arbeitsmarkt zu vergrößern, weil, wie Sie sagen, es gerade Matthäus-Prinzip. Diejenigen, die haben, kriegen noch mehr. Diejenigen, die schon gut gebildet sind, kriegen noch mehr Bildung. Die anderen fallen weiter zurück, sodass es am Ende vielleicht sogar eine kontraproduktive Wirkung gibt. Was tun wir da? Was können wir da tun?
Ich würde sagen, eben, also was hieße jetzt wirklich so eine Politik des lebenslangen oder lebensbegleitenden Lernen? Dann muss ich mal von den Individuen ausdenken, ja, den Lernen in den Mittelpunkt, dann muss ich Lebensphasen unterscheiden, dann muss ich stark in Kompetenzen denken und ich muss auch sowas wie Lifelong Guidance, also Begleitung, Beratung und ich muss sagen, ich muss sehr zielgruppenspezifisch sein. Die einen werden es für sich entdecken oder unterstützt sein, aber das reicht ja nicht aus. Und was haben wir an Mitteln zur Verfügung? Wir haben Geld, wir haben Zeit, ja, und Information. Alle drei sind für das lebensbegleitende Lernen nicht gut ausgeprägt. Es gibt zwar jetzt nationale Weiterbildungsstrategie, man arbeitet an einer Weiterbildungsarchitektur, ja, dass man sagt, man muss mehr Zeit dafür geben. Mit dem Geld tun wir uns extrem schwer, weil jede rationale Diskussion über Bildungsfinanzierung, die es da bräuchte, ist extrem schwierig, ja, weil ich glaube, es müsste so eine Politik des lebenslangen Lernens eben auf drei Schultern aufruhen. Der Staat, also bestimmte Kompetenzen werden einfach nicht gebildet, wenn ich sie in einem unternehmerischen Modell, wie es jetzt ist, in der Weiterbildung mache. Dann natürlich das Individuum, also Herr Honecker hat es ja gesagt, ich selbst, und das ist sozusagen die schlechte Nachricht, muss mich ein Stück auf den Weg machen. Also es hilft nichts, ja. Also und dabei kann ich aber besser oder schlechter begleitet werden. Und ich kann auch mit Mitteln ausgestattet werden. Ja, warum trauen wir uns nicht zu, dass das Individuum dann auch sozusagen über Gutscheine und alles Mögliche seinem Willen Ausdruck verleihen kann? Ja, da tun wir uns auch extrem schwer. Wir kommen von einer Angebotsorientierung und ja, der Institutionen, aber wie eigentlich so das Individuum da seinen Weg begleitet, durchfindet. Und die Information, wir da haben Sie angesprochen, finde ich auch nicht wirklich gelungen. Ich habe das in Ländern gesehen, wenn man das wirklich möchte, ja, dann macht man sehr breite Informationskampagnen, Umgebungen, Portale. Aber das ist ein richtiger Kraftakt. Das kriegst du nicht hin über so dieses Klein-Klein der ganz vielen Akteure. Und das ist, glaube ich, das, was es am meisten braucht. Diese Erkenntnis, dass das jetzt, wenn wir Transformation ernst nehmen, ein ganz zentrales Mittel ist, um Transformationen auch zu ermöglichen und umzusetzen. Wie soll es denn anders sein? Also wollen wir auf Verwerfungen warten oder ja?
Wir sind da total bei Ihnen. Jetzt nochmal zu den politischen Rahmenbedingungen. Sie sind ja nicht durch Zufall in Nordrhein-Westfalen, denn das Land hat sich ja in den 50er, 60er Jahren sehr stark versucht, dieses universitäre Ausweiten auf bildungsfernere Schichten auch. Also die Versuche sind da. Wenn man die Programme betrachtet, ist das oft so, dass der Bund was anschiebt, dass bei EU etwas kommt. Die Länder, ist das auch ein bisschen das Problem des Föderalismus, dass da auf bundespolitischer Ebene Dinge vielleicht angestoßen werden, aber bei den Ländern sehr unterschiedlich auch Hochschulen oder andere Bildungsträger animiert werden, dieses Ding zu öffnen?
Ja, natürlich. Also ich denke, also wie Sie ja gesagt haben, komme ich ja aus einem kleinen Land und denke mir natürlich, man kann das auch in so einem großen Land nicht zentral machen, aber man könnte natürlich diese Vielfalt ganz anders und entschlossener moderieren, ja, damit ich von dieser Diversität der Landesmodelle auch einen Erkenntnisgewinn habe. Das erlebe ich untermoderiert, aber ich glaube auch, dass wir uns im Bildungsbereich einfach eine unglaubliche, allein im Bildungsbereich, eine unglaubliche Fragmentierung nach wie vor leisten, ja, also beruflicher versus akademischer und dann noch das Handwerk gegen den Rest der Welt. Und wenn das innerbetrieblich ist, dann anerkennt das schon überhaupt keiner. Also das, und die Erwachsenenbildung, gell, also grausam, weil es sind für alles eigene Strukturen, eigene Finanzierungen und sie konnten zusammen nicht kommen. Und jetzt brauche ich fürs lebensbegleitende Lernen eigentlich auch nochmal die Arbeitgeberrealitäten oder die Arbeitsplätze. Also ich brauche nicht nur die Bildungseinrichtung, ich brauche auch die Arbeitgeber, ich brauche die Individuen. Und plötzlich liegt das Thema quer und damit wird es sehr schwierig. Aber genau das sektorübergreifend und mit so einer Entschlossenheit, das könnte ich auch in einem Land gut machen, wenn ich sage, ich mache da wirklich mal die Spange von Wirtschaft, Finanzen, Bildung, Soziales, weil wir sehen, dass die Transformation, die ja zum Beispiel NRW eigentlich gut kann, wenn man sich so die letzten Jahrzehnte anschaut, nur im Moment erlebe ich nicht, dass diese Transformationsnotwendigkeit mit der Kompetenzentwicklung wirklich entschlossen kombiniert würde.
Jetzt haben sich viele verschiedene Stakeholder schon angesprochen. Eine wichtige Gruppe, die Professorinnen, die haben natürlich einen besonderen Part und wir wissen genau, das grundständige Studium, das ist natürlich Kernaufgabe. Weiterbildung, wenn man das dann versucht, das ist oft ausgesprochen schwierig anzustoßen, auch unabhängig von der Fernuniversität und den anderen Universitäten, die es gibt. Müssen sich da Mentalität oder Rahmen oder alles zusammen verändern?
Ja, also alles zusammen, also im Sinne, ich glaube, wir haben ja viel auch Strategien der wissenschaftlichen Weiterbildung im Wissenschaftsrat, da war ich mit dabei, in der HAK. Also ich glaube, Problem erkannt, ja. Die Hochschulen würden da, glaube ich, auch stärker einsteigen wollen. Das müssen ja dann nicht alle tun, auch nicht alle Professoren und Professorinnen, weil du musst schon eine gewisse Haltung und Interesse auch an den Berufsfeldern mitbringen. Ja, also das ist nicht jedem gegeben, sich mit dieser Zielgruppe das irgendwie spannend zu finden. Das finde ich wichtig. Aber ich glaube, es haken die Rahmenbedingungen noch. So wie der Herr Viada gesagt hat, wir fahren da ein rein unternehmerisches Modell. Also da wird so auf Trennungsrechnung und das muss sich alles rechnen, was dazu führt, dass das einfach nur ein bestimmtes Profil von Weiterbildungsangeboten ist. Weil also vieles, was man staatlich bräuchte, finanziert sich so nicht. Und da müsste der Staat entweder als Auftraggeber auftreten, ja, Lehrerweiterbildung, Beamtenweiterbildung, Gesundheits, also sagen, okay, ich bin der Auftraggeber, liebe Uni, kannst du das für mich machen? Tun sie sich schwer, oder aber ich muss diese starke Trennungsrechnung, die da gefahren wird, auflockern. Ich wäre auch dafür, zu sagen, es gibt manches, das hat eben eine gemischte Zielgruppe.
Ich meine, der Staat engagiert sich ja extrem stark in der Weiterbildung, aber eigentlich immer nur im Bereich Qualifikation für den Arbeitsmarkt. Also da sind die Investitionen massiv in Arbeitsmarktförderungen. Das ist natürlich nicht akademische Weiterbildung, aber das ist ein Bereich, wo offenbar der Staat sagt, hier ist unser Feld, hier, da gehen wir rein. Da geht es dann sozusagen um das Segment derjenigen, die sonst in den Arbeitsmarkt nicht richtig reinkommen. Aber das, wo wir daran arbeiten, die Leute weiter zu qualifizieren, da hält er sich zurück. Ich habe eine Frage zu Ihrer Erfahrung an der Deutschen Universität für Weiterbildung. Mhm. Das war ja damals eine große Nummer, sage ich mal, als das gestartet ist. Da waren große Hoffnungen dabei. Mhm. Viel Optimismus. Die Tatsache, dass die DUW am Ende, das kann man glaube ich so sagen, gescheitert ist, spricht es dafür, dass Deutschland nicht so weit ist, oder war es einfach das falsche Modell? Vielleicht können Sie auch kurz was zu dem Modell sagen.
Ja, gern. Also ich glaube, es war zum einen das falsche Modell, weil das ist aufgesetzt worden als private Universität. Das ist, würde ich sagen, in Deutschland bis jetzt ein ganz schwieriges Segment. Alle privaten Hochschulen sind Fachhochschulen. Wittenherdecke hat 25 Jahre gebraucht, ja, um mit vielen, vielen Kämpfen, um als private Universität. Also das ist ein Typus, wenn Sie sich vorstellen, auch Wissenschaftsratsakkreditierung, Anforderungen an Universitäten, der in einem privaten Betreibermodell zu fahren ist, wenn man einen Atem hat von 20 Jahren. Da brauchen Sie aber dann, und Jakobs, ich will Sie gar nicht alle nennen, man braucht wirklich einen langen Atem. Es geht, aber es ist eine sehr schwierige Nummer, und das war bei der DUW nicht gegeben, ja, weil die Träger hatten gar nicht diese Zeitvorstellung und haben sich auch personell verändert. Also das, würde ich sagen, war eine der großen Schwierigkeiten. Eine andere war, würde ich sagen, man hat damals gedacht, ja, Bologna war gerade umgesetzt, die Menschen werden nach Bachelor Abschlüssen arbeiten und dann vielleicht später zurückkommen, wenn sie berufstätig sind, und berufsbegleitende Masterprogramme in der universitären Landschaft machen. Das war eine zweite Fehlkalkulation, weil die ganzen Rahmenbedingungen der Förderung, also jeder, der nicht sofort ein Masterstudium anschließt, fliegt aus allen Fördersystemen. Also warum sollte er das tun oder sie? Also auf Ihre Antwort, es war das falsche Modell, und es ist, glaube ich, auch die Rahmenbedingungen, wie ich sie vorhin ausgeführt habe, für die wissenschaftliche Weiterbildung, müssen noch entwickelt werden, dass so eigenständige Einrichtungen oder auch nur Schools der Universitäten da gut überleben.
Ich fand das damals ganz faszinierend, weil das ja durchaus auch eine Unterbeteiligung einer staatlichen Universität stattfand, mit der Freien Universität, die dann eben gesagt hat, sie tut sich hier zusammen mit privaten Partnern und man will an der Stelle versuchen, eben eine private Institution zu gründen. Mein Eindruck war immer, es ist ein bisschen vor der Zeit gewesen.
Vielleicht ging es heute leichter, ne?
Ja, das weiß ich. Das wäre genau meine nächste Frage. Ist es heute leichter? Weil all das, was Sie gerade beschrieben haben, gilt ja eigentlich immer noch. Wir haben immer noch eine Übergangsquote, direkte Übergangsquote in den Master, die an den Universitäten, muss man dazu sagen, sehr hoch liegt. An den Fachhochschulen liegt sie niedriger. Gleichzeitig haben wir immer noch das Bezahlmodell in der Weiterbildung, gegen das vielleicht prinzipiell nicht spricht, mit den Einschränkungen, die Sie gemacht haben, das aber eben eine scharfe Grenze darstellt zu den grundständigen Studiengängen. Das heißt, die Problematik ist eigentlich dieselbe geblieben. Haben Sie denn das Gefühl, dass das Bewusstsein der Politik sich gewandelt hat?
Schwierig. Also ich erlebe es auch schleppend, eben diese Rahmenbedingungen für die wissenschaftliche Weiterbildung, ja, die sind, und natürlich auch jetzt, ich glaube, das Problem privater Universitäten, das ist nach wie vor so, dass sie, wenn sie sowas vorhaben, dann brauchen sie einen sehr langen Atem. Und wie gesagt, die ganzen Privaten, die es jetzt gibt, sind Fachhochschulen nicht ohne Grund, weil sie Forschung natürlich in so einem Modell nochmal viel schwerer darstellen können. Ich glaube, und viel privaten Invest bräuchten. Ich finde es halt schade, dass man an den Rahmenbedingungen der wissenschaftlichen Weiterbildung, die ja alle Hochschulen betrifft. Ja, also ich glaube, da sind einige Länder unterwegs, aber so den richtig großen Impuls. Es gab den großen Wettbewerb, Bund-Länder-Wettbewerb Aufstieg durch Bildung, ja, aber da war auch jetzt keine so richtige Nachfolge. Und da ist irgendwie, wir leisten uns immer wieder Anschub in bestimmten Feldern politisch und die strukturellen Konsequenzen werden nicht gezogen und dadurch verpufft dann natürlich einiges.
Ich habe noch eine Frage, die sich gerade noch ein bisschen auf die moderne, neue Welt auch bezieht. Wir hatten immer wieder Bewegungen, die auch neue Technologien berücksichtigt haben, zum Beispiel die Massive Open Online Courses, die sogenannten MOOCs, wo eben gerade die großen Harvard und Co. versucht haben, doch mal so ein neues Geschäftsfeld zu erweitern mit vielen Dingen, die aufgezeichnet wurden. Jetzt gibt es die KI. Sie sind ja auch erwiesene Digitalexpertin, Frau Pellert. Was wird denn die KI jetzt im Bereich auf Weiterbildung, auch vielleicht auch akademische Weiterbildung verändern?
Also wir beschäftigen uns sehr damit, sind auch mit dem KI-Campus und mit Katalpa, einem großen Forschungsschwerpunkt, den wir da aufgezogen haben, über alle Disziplinen sehr unterwegs. Und unsere institutionelle Hoffnung ist, wir sind eine Universität für viele, ja, 72.000 Menschen in verschiedenen Lebensphasen, große Kohorten, dass wir mit Hilfe der KI nochmal anders personalisieren können, als wir sozusagen das ohne KI könnten. Und ich denke, wir experimentieren da auch schon in etlichen großen Studienrichtungen damit. Also das finde ich interessant. Das muss natürlich also sozusagen von den Rahmenbedingungen stimmen und auch so Trusted Learning Analytics dazu. Aber ich finde, da ist ein Potenzial, dass Bildung einfach auch besser werden kann, ja, und unser originärer Auftrag, das für viele Menschen zugänglich zu machen, ja, den können wir dadurch vielleicht noch besser erfüllen.
Ist das gerade auch eine Chance für die Fernuniversität? Die Fernuniversität hat ja ein Problem, wenn ich das so sagen darf, und zwar die Abschlussquoten. Ja, das ist ein Thema, was logischerweise ein anderes ist als an der Präsenzuniversität, weil eine andere Betreuung in einer anderen Form stattfindet. Sie haben gerade gesagt, die Betreuung kann anders stattfinden, auch mit Hilfe digitaler Tools, mit Hilfe KI, Learning Analytics und so weiter, adaptive Systeme. Steckt da auch eine Chance drin vielleicht, wenn man so möchte, eine der Achillesfersen, die Fernstudiengänge immer noch haben, an vielen Stellen besser bearbeiten zu können?
Ja, aber ich würde gern, völlig richtig, aber zwei Dinge, das meine ich auch mit Personalisieren und Beratung und Begleitung. Aber was die Abschlussquoten betrifft, sind zwei Punkte zu nennen. Zum einen, wenn Sie uns, wir haben zum einen einen komplementären Auftrag, einen Auftrag des lebensbegleitenden Lernen. Aber in vielen Studienrichtungen sind wir genauso wie eine Präsenzuniversität. Wenn ich zum Beispiel die Psychologie nenne, gleiche Abschlüsse. Und da habe ich einfach pro Professur viel mehr Absolventen als an einer klassischen Präsenz. Also da bin ich eigentlich viel leistungsfähiger. Ja, wenn ich mir die absoluten Zahlen anschaue, unserer, da gibt's den einen Moment, dass ich zeigen kann, ich kann bei Abschlüssen, die überall gleich sind, einfach noch einmal wesentlich mehr Absolventen, weil wir zum Beispiel keinen NC haben und trotzdem viele Absolventen. Aber was mich da am meisten beschäftigt ist, dass wir erleben, und das gehört zum lebensbegleitenden Lernen, Menschen suchen keinen ganzen Bachelor und Master. Und die Hochschulpolitik betrachtet jeden, der keinen Bachelor- oder Masterabschluss hat, als Dropout. Und ich halte immer dagegen und sage, nein, die Person hat das erreicht, was sie will. Die wollte kein ganzes Studium. Die hat ein halbes, ein Drittel, vier Module. Und wir arbeiten jetzt sehr stark dran, auch der Politik unter dem Bachelor. Die europäische Diskussion heißt dazu Micro-Degrees oder Micro-Credentials, whatever. Aber ich glaube, wir müssen dringend lernen, dass nicht jeder ein Dropout ist, der nicht einen ganzen Bachelor oder Master macht. Und das gilt für uns in besonderem Maße. Ja, also, aber natürlich würde ich mich freuen, auch individuell mit Hilfe Machine Learning etc. noch einmal die Begleitung und das Feedback zu verstärken, ja, um noch mehr zu einem Abschluss zu führen oder zum jeweiligen Erfolg. Und wenn der auch unterhalb des Bachelor ist. Jeder soll sein oder ihr Ziel erreichen. Das ist es eigentlich.
Spannender Punkt an der Stelle zu sagen, vielleicht müssen wir weg von dieser rein quantitativen Orientierung hin zu der Frage, was hilft im Lebenslauf des Einzelnen, der Einzelnen tatsächlich. Aber gleichzeitig, Frau Pellert, muss man fairerweise auch sagen, das kann auch ein Ausfluchtargument sein für Hochschulen, die nicht ihrem Betreuungsauftrag nachkommen. Da muss man schon sozusagen aufpassen, wo man es wie einsetzt, oder?
Ich kann nur sagen, sozusagen, für jeden Absolventen, ja, bekomme ich halb so viel staatliches Geld wie eine andere Uni. Also wir sind schon eine sehr leistungsfähige Universität, weil wir schauen, was brauchen die Einzelnen. Und da kann man auch noch besser werden. Aber es muss auch der Rahmen angepasst werden, weil ich erlebe schmerzhaft, dass wir werden so als 14. Landesuniversität geführt. In allem, was dazugehört, und zwar Landespräsenzuniversität, und haben aber so einen querliegenden Auftrag. Wir waren schon bei dem. Die Politik tut sich immer mit so querliegenden Strukturen schwer. Und da wäre es einfach hilfreich, wenn die kleinere Abschlüsse, Blended Learning, ja, aber eben auch über den Ländergrenzen hinweg agieren. Das ist eigentlich ein Gebot der Stunde. Und da sind die Strukturen, über die wir schon gesprochen haben, manchmal noch sehr am Traditionellen hängend.
Wir sprechen vom Gebot der Stunde, aber jetzt kommen wir langsam Richtung Ausgang unseres Podcasts. Und an dieser Stelle haben wir immer eine Rubrik, die wir besonders gern machen, nämlich den sogenannten Bildungs-Fun-Fact. Unsere Gästinnen haben ja meistens noch irgendeine Idee, etwas Ungewöhnliches aus ihrem Arbeitsalltag, aus ihrer Biografie. Frau Pellert, haben Sie auch was für uns?
Ich bringe was Ungewöhnliches aus der Forschung der Fernuniversität mit. Meine Kollegin, Psychologieprofessorin Eileen Oeberst, hat unser Bewusstsein dafür geschärft, dass man auch mal was verlernen muss. Sie hat Forschung dazu gemacht, dass sich Menschen an Dinge erinnern, die sie gar nicht erlebt haben. Und das hat sie sozusagen mit Probanden ganz systematisch erforscht, indem sie Erinnerungen zum Beispiel mit Hilfe der Eltern konstruiert hat. Und an irgendeinem Punkt waren die Probanden dann so weit, dass sie sich tatsächlich ganz an diese gefakten Erinnerungen erinnert haben. Und das ist jetzt mehrfach interessant, ja, weil das zeigt, Achtung, Achtung, sowohl im Justizbereich als ja, Zeugenaussagen etc., als auch vielleicht im therapeutischen Bereich, und wo man dann auch unter Umständen irgendwas angeblich verdrängt oder ja, also wo man, glaube ich, nochmal in Ruhe hinschauen muss. Aber uns hat das sehr beeindruckt und auch noch einmal sensibilisiert. Was ist konstruiert an der eigenen Erinnerung? Ja, was ist real? Und was wird eigentlich ja durch vielleicht auch außen, das ist das Gefährlichere, dann eingepflanzt? Ja, das hat sie auch ein wenig erschreckend gezeigt, aber in dem Sinn ist es vielleicht so ein schauriger Fun Fact.
Wir werden Sie in 2 Wochen nochmal anrufen und Sie fragen, über was wir hier gesprochen haben.
Beziehungsweise, ob wir dieses Gespräch wirklich hatten.
Beziehungsweise, Patrick, ich habe mich gerade an viele Podcast-Folgen erinnert, die wir zusammen gemacht haben, an viele spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Vielleicht gab es die auch alle gar nicht. Ja?
Wer weiß.
Und wir sollten vielleicht nochmal nachschauen, ob es tatsächlich schon mehrere Folgen des Gipfels der Bildung gegeben hat. Diese hat es auf jeden Fall gegeben, da sind wir beide Zeuge. Ganz herzlichen Dank, Ada Pellert, herzlichen Dank für das Gespräch. Und
danke auch.
Wir freuen uns an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das spannend fanden, das Gespräch, wenn Sie Lust haben zu kommentieren in der Kommentarspalte im Blog, wenn Sie andere Gäste, neue Gäste vorschlagen wollen, wenn Sie Themen vorschlagen wollen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Davon lebt der Gipfel der Bildung. Für heute ist er zu Ende. Ich sage herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
Und tschüss.